glaube oder bin überzeugt sogar davon, dass es unsere Pflicht und Aufgabe ist, dass wir aktiv durchs Leben gehen, dass wir unser Leben, unsere Zukunft, unsere Gesellschaft gestalten.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Markus Reitzhammer. Für mich ist das Besondere an Markus, dass er bereits seit 1998 Unternehmer ist und sozusagen nie woanders gearbeitet hat. Er kennt quasi keine andere Welt als die eigene Verantwortung. Heute führt er mit Resystems ein IT-Unternehmen und das Interessante ist, er denkt über die Digitalisierung, kann man sagen, wie ein Architekt und das ist halt einfach seine Haltung. Und im Gespräch spreche ich mit Markus über die digitale Souveränität, über Selbstvertrauen als Ressource und über die Frage, wie man Vertrauen ins Leben hat, ohne naiv zu sein. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Markus Reitzhammer. Wir haben ja das letzte Mal im Podcast 2019 gesprochen. Du warst einer meiner ersten Gäste und zwar die Folge Nummer 3. Damals 2019, jetzt 2026. Wie hast du dir 2019 das Jahr 2026 vorgestellt?
Ja, hallo Robert, grüß dich. 2019 habe ich glaube nicht an 2026 gedacht, ich sage es ganz ehrlich. Die Bahn schon natürlich, kaufmännisch allerdings. So konkrete Bilder male ich mir nicht aus. Hat sich ja doch inzwischen einiges getan. Gell? Einiges getan, eher im gesellschaftlichen Umfeld, würde man behaupten. Und in meinem Metier, in der Digitalisierung, da hat sich die Geschwindigkeit erhöht. Und hätte man 2019 gedacht, dass wir jetzt so einen Hype um die künstliche Intelligenz haben? Wahrscheinlich nicht. Dafür beobachte ich das Thema schon zu lange, seit Anfang der 90er Jahre. Und das ist da so dahingedümpelt. Nur eins kann ich auch sagen, nach 48 Lebens- und 30, fast 30 Unternehmerjahren, Hypes vorherzusehen, ist eher schwierig. Und die entstehen oft sehr, was soll ich sagen, unrational. Also, wenn du mir jetzt 2019 gefragt hättest, wie 2026 wird oder sein wird, ich hätte kein konkretes Bild vor Augen gehabt.
Wann hast du zum ersten Mal festgestellt, dass die KI wirklich Anklang gefunden hat in der breiten Masse?
In der breiten Masse. Naja, zuerst habe ich geglaubt, sie hat schon Anklang gefunden in der breiten Masse. Das war so, wird das gewesen sein, vielleicht eh so um 2020, 2018, ich müsste jetzt nachschauen, was das war, wo so diese ersten Videos im Umlauf waren, dass zum Beispiel der Google Assistant da in Restaurants Reservierungen vornimmt und so weiter. Das war so mal so ein kurzes Aufbäumen. Das war so ein Erstaunen allerdings offenbar nur in meiner Bubble. Wenn ich heute die Menschen darauf anspreche, die meisten kennen das Thema gar nicht. Die meisten glauben mir nach wie vor, dass das ganze Thema 2022 gestartet hat, was einfach nicht stimmt. Wie das dann allerdings in den breiten Medien war und eben da diese große Meldungswelle drüber gegangen ist, es gibt jetzt KI, habe ich Parallelen gesehen zu diversen anderen Momenten, wo es hieß, wir haben jetzt etwas, was es eigentlich schon seit langem gibt. Und dann haben wir gedacht, okay, ist es wieder soweit? Jetzt haben wir wieder eine neue Sau, die wir durchs Dorf treiben. Und ja, das wird so gewesen sein, Ende 22, da waren da die Medien voll davon. Und das ist mir wichtig dazu zu sagen, wenn das klingt möglicherweise für einen oder anderen Zuhörer ein bisschen abschätzig, wenn ich das so sage, mit neue Sau durchs Dorf treiben und so weiter. Ich finde die Technologie, wie gesagt, seit Anfang der 90er faszinierend, damit habe ich mich das erste Mal damit auseinandergesetzt. Was mir immer wieder ein Rätsel ist, diese Hysterien, die darum entstehen, die Mythen, die darum entstehen und die Stilblüten, die das Ganze tragt. Und an der Technologie als solches, von der bin ich sehr überzeugt.
Woran glaubst du eigentlich, Markus? Das ist keine richtige, also keine große Glaubensfrage, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber weil du jetzt auch dieses Wort angesprochen hast, woran die Menschen glauben, woran glaubst du persönlich?
Im nicht spirituellen Bereich, meinst du jetzt?
Genau.
Ich glaube oder ich bin überzeugt sogar davon, dass es unsere Pflicht und Aufgabe ist, dass wir aktiv durchs Leben gehen, dass wir unser Leben, unsere Zukunft, unsere Gesellschaft gestalten. Das ist etwas, was mir im Moment ein bisschen abgeht. aktuell habe ich so das Gefühl, dass wir ganz viel Opferdenken haben, Opferrolle haben, sehr viel Verantwortung abgeben. Ich glaube, es ist essentiell, dass wir Verantwortung übernehmen, weil das schafft uns Handlungsfähigkeit, das versetzt uns in die Rolle des Handlungsfähigen. Insbesondere dann, wenn es hart ist. Ich sage nicht, dass das fein ist. Also es gibt auch so Momente, wo man denkt, jetzt das, muss das jetzt sein. Allerdings drüber zu sumsen und zu jammern und nicht aktiv zu werden, das glaube ich, ist ein riesengroßer ja, riesengroße Fehlentwicklung, die ich hoffentlich nicht einschlagen werde.
Was auch irgendwie unverständlich ist, weil es hat höchstwahrscheinlich noch nie so viele Möglichkeiten gegeben, oder? Natürlich gibt es Krisen, aber die Möglichkeiten sind schon auch riesig im aktuellen Zeitfenster.
Das stimmt, das stimmt. Möglicherweise, ich meine, ich bin jetzt kein Psychologe, ja, aber möglicherweise ist das auch das, der Grund dafür, dass es so viele Möglichkeiten gibt, dass viele Menschen mit der Auswahl überfordert sind. Und es gibt ja im Einzelhandel da diese Marmeladenglasstudie, kennst du wahrscheinlich. Je mehr Auswahl, desto weniger wird entschieden. Und schon vor vielen Jahren haben wir einen Schulkollegen drüber philosophiert und hat gesagt, seine Eltern haben gesagt, du kannst alles lernen, du kannst alles machen. Nicht? Dann hat er sich drüber echauffiert, dass das totaler Blödsinn war. Also sowas, ein Kind zu sagen, ist eigentlich ein Wahnsinn. Vielleicht ist es nicht so. Also, ich kann jetzt auch nicht, keine Ahnung, Pilot werden, nicht? Also, es geht rein physisch nicht. Gleichzeitig macht es so ein riesiges Entscheidungsfeld auf, das unseren Intellekt und unsere Möglichkeiten oft übersteigt. Und möglicherweise, aber es ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt Leidenpsychologie, überfordern wir damit den Intellekt unserer breiten Masse und unserer Gesellschaft, indem wir diesen Glauben nachrennen, dass wir alles erreichen können. Wir kommen damit in eine FOMO ein, also Angst, etwas zu verpassen. Eine gewisse Sprunghaftigkeit und etwas, was ich bewegten Stillstand nenne. Also man will von A nach B gehen, kommt aber B nie an, wenn man unterwegs immer die Richtung ändert und wieder zurückrennt, weil man hat ja nur was vergessen, es könnte nur was sein. Und ist dann in einer sehr unzufriedenstellenden Zwischenposition gefangen, ohne jeweils anzukommen, also dass man unglaublich viel Energie verbraucht und leere Kilometer macht.
Wann war bei dir zum letzten Mal der Moment eines bewegten Stillstands?
Ach, den gibt es viel zu oft. Im Moment gerade, wenn ich auf den Schreibtisch schaue, da heißt gerade bewegter Stillstand. Normalerweise habe ich einen aufgeräumten Schreibtisch. Man sieht, dass ich die Woche sehr, sehr viel unterwegs war. Das ist nur eine Versinnbildlichung, weil das ist ja dann wieder schnell erledigt. Die in der öffentlichen Debatte, Wahrnehmung, sieht es schon, wenn man Dinge zerredet, wenn ewig lang drumherum diskutiert wird, wenn man nicht zu einem Punkt kommt, wenn es nicht einmal jemanden gibt, der sagt, so, jetzt Leute, jetzt haben wir lang genug geredet, jetzt machen wir es. Und das kann man jetzt im gesellschaftlichen Umfeld sehen, ich sehe es allerdings auch bei vielen Entscheidungsträgern, dass Entscheidungen, bevor sie nicht getroffen werden und damit auf die lange Bank geschoben werden und man darauf wartet, dass sich selbst entscheidet. Sich nicht zu entscheiden, ist ja auch eine Entscheidung. Und zwar die Entscheidung, nicht aktiv zu werden, ist dem Zufall oder dem jemand anderen die Entscheidung zu überlassen. Nur darf man sich dann halt nicht beschweren, wenn das Schiff in eine Richtung fährt, die einem nicht gefällt, wenn man nicht die Richtung vorgegeben hat.
Hängt das mit Souveränität zusammen?
Ja, es gibt eine Definition von Souveränität, der Kurze, die sagt, der Souverän ist, wer die Wahl hat. Und wann hat man denn die Wahl? Die Wahl hat man dann, wenn man erstens einmal weiß, welche Optionen einem zur Verfügung stehen. Wenn man zu viele Optionen hat, dann kann man nicht wählen, weil man ja keine Kompetenz hat, eine Entscheidung zu treffen. Das Zweite ist, man kann nur dann wählen, wenn man trotz aller Vereinfachung der Optionen hat. Im digitalen Umfeld ist es ja so, wir reden ja oft von digitaler Souveränität, das ist ein großes Schlagwort auch in den Medien und auch berechtigterweise. Auch da gibt es verschiedene Blickwinkel, beginnend bei der geopolitischen Komponente, dass ein Land souverän sein muss, also dass es so weit unabhängig ist, dass es eigene demokratische, idealerweise Entscheidungen treffen kann, ohne dass dies von außen aufgrund von Abhängigkeiten diktiert wird. Das ist natürlich ja eine etwas romantische Vorstellung, weil irgendwelche Abhängigkeiten gibt es immer. Sei es jetzt Rohstoffe, Energie, sei es jetzt Technologie, sei es Zugang zu Informationen, was auch immer. Oder wie wir es letztes Jahr gesehen haben, auch einfach Machtthemen, militärische Parameter. Und gleichzeitig heißt es ja nicht, dass man keinerlei Souveränität hat. Wenn man sich seiner eigenen Stärken bewusst ist, der eigenen Ressourcen, die man in der eigenen Hoheit, in der eigenen Zugriffsgewalt hat, dann hat man auch wieder eine gewisse Souveränität, weil man mit diesen Ressourcen in Verhandlungen gehen kann. Umso wichtiger ist, dass man sich eben dessen bewusst ist, was man denn wirklich auch im Zugriff hat. Und diese Ressourcen, von denen ich spreche, sind zunehmend nicht physischer Natur. Es geht ganz viel um Know-how, es geht ganz viel um Technologien, es geht ganz viel um Informationen, Zugang zu Informationen. Und damit ist die digitale Welt, die digitale Branche so politisch wie schon lange nicht mehr. Und oder eigentlich wie noch nie. Da kann man das natürlich auch auf unternehmerischer Sicht sehen, Souveränität. Wenn ich als Unternehmen extrem abhängig bin von einer bestimmten Energieform, von einer bestimmten Technologie oder besser gesagt dem Zugang, einem bestimmten Zugang zu einer Technologie und somit die Gefahr besteht, dass wenn mir dieser Zugang entzogen wird, warum auch immer, ich in große Schieflage komme, dann bin ich in dem Punkt nicht souverän. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich jetzt diese Technologie nicht mehr nutzen soll oder an jetzt das ablösen muss, weil dann bewege ich mich nur von einer Abhängigkeit in die nächste, sondern man braucht für den Fall das einen Plan, ein Backup. Das kann möglicherweise, ist es nicht mehr so komfortabel, möglicherweise ist es nicht so günstig, wie auch immer, oder ist es einfach nur anders. Aber ihr habt die souveräne Möglichkeit, dass wenn man das System A, von dem ich abhängig bin, oder der Informationskanal oder was auch immer man das jetzt sei, die Möglichkeit auf ein anderes umzustellen, ohne dass gleich die unternehmerische Existenz gefährdet ist oder Arbeitsplätze gefährdet sind und so weiter. Auch das ist eine Form der Souveränität. Und dann natürlich kann man das runterbrechen mit ganz vielen Facetten zur individuellen Souveränität. Was wäre denn, wenn es uns so ginge wie den Richtern am Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte, die aufgrund eines beruflichen Kontexts, sagen wir mal so, auf die Sanktionierungsliste der USA gekommen sind und dann halt keine Kreditkarte mehr nutzen können. Es war gar keine Kreditkartenzahlungen, keine Online-Zahlungen, kein Social Media, da kann man sagen, das ist so ein Digital Detox, allerdings geht es ja dann weiter in die Kommunikationswege rein, kein Zugriff mehr auf US-Plattformen hat, etc. etc. Das sind schon massive Einschränkungen der persönlichen Souveränität. Und wenn es da eben keine Möglichkeiten gibt, und da schließt sich dann wieder der Kreis zur Politik, dass wir eben europäische Bezahlsysteme haben, auf die man jedenfalls ausweichen kann oder sie dann hoffentlich als primäres Medium verwendet und diverse andere Dinge hat, auf die man ausweichen kann, dann ist man da extrem unsouverän. Weil es im Alltag extrem eingeschränkt. Jemand, dass man sagt, er fühlt sich ins Mittelalter zurückversetzt. So weit wird es wahrscheinlich nicht sein, aber es reicht das schon, wenn man sagt, es ist am Anfang des letzten Jahrhunderts. Also extrem einschränkend. Und in dem Bereich zwischen politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, aber ganz individuell persönlichen Thema bewegt sich die Thematik der digitalen Souveränität. Und es ist jetzt relativ leicht, dass man da eine gewisse Paranoia kippen könnte. Vor allem, wenn man sich mit den Themen schwer beschäftigt. Also ich gehe selber sehr viele Fortbildungen in so einem Bereich hoch, mal viel an, lese natürlich viel, was so passiert und so weiter. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht überdreht, was das Ganze angeht. Gleichzeitig das einfach unter den Tisch fallen zu lassen, weil die Auseinandersetzung damit zu anstrengend ist oder die Angst zu groß wird, das ist halt auch nicht der Weg, nicht? Weil wir kennen ja die drei offen, oder? Mit nicht zugehaltenen Augen, Ohren, Mund. Es gibt schon einen Grund, warum die als Synonym dafür stehen, fürs Totstellen, beziehungsweise Dinge beiseite drücken, bis man es halt nicht mehr beiseite drücken kann. Ja, jetzt weiß ich zwar nicht mehr, was deine Ausgangsfrage war, weil meine Antwort so lang war, aber du findest sicher den Weg zurück.
Auf jeden Fall, also generell Souveränität. Jetzt hast du die Souveränität der Digitalisierung angesprochen. Da würde mich mal dein Blick auf Europa, auf den Dachraum und auf Österreich interessieren. Wie souverän sind wir denn derzeit in dem Bereich?
Wir sind souveräner, als wir eigentlich allgemein glauben, als es auch medial transportiert wird. Wir könnten viel souveräner sein, wenn wir uns unserer eigenen Stärken bewusst wären. Und gleichzeitig sind wir auf dem Weg, das zu stärken. Lass uns mal über das Thema sprechen, dass es medial vorhanden ist, dass es politisch vorhanden ist. Wenn man so scheint, im Bundeskanzleramt, wo Staatssekretär Poll gibt sich ja wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe, setzt sehr viel Einsatz rein, um dieses Thema zu stärken, bis hin auf europäischer Ebene. Was man jeder Einzelne und ich hoffe, alle Zuhörenden fühlen sich da jetzt angesprochen, wirklich sich selber in der Nase nehmen darf, ist, nicht in den Kanon einzufallen, die sagen, ja, Europa spielt da nicht mit, Europa ist abhängig und so weiter und so fort. Also es ist ja nicht einmal falsch, dass Europa abhängig ist, es sind nur alle abhängig. Wenn wir jetzt mal im digitalen Bereich bleiben, die Infrastruktur meiner Domäne sozusagen und das gehypte Thema Nvidia und Co. und Chip-Produktion näher annehmen, dann wird man, wenn man die Fertigungskette ein bisschen zurückgeht, ziemlich schnell auf europäische Lieferanten kommen oder Maschinenbauer, Technologielieferanten, Infrastruktur, Prozesslieferanten stoßen, ohne die der ganze Laden nicht läuft. Die wiederum bauen Dinge ein, die wieder aus aller Welt kommen. Also diese ganze digitale Branche, und ich kenne mich in anderen Branchen zu wenig aus, allerdings behauptet man in vielen anderen Branchen ist auch so, die ist sehr global. Jetzt kann man sagen, es ist schlecht oder nicht. Ich behaupte mal, diese gegenseitige, auf das gegenseitig aufeinander angewiesen sein, hat uns die letzten 80 Jahre mal sehr, sehr stabilen Frieden gebracht in Europa, in Mitteleuropa. Weil, wenn ich von dem anderen abhängig bin, gut, man kann sagen, nachher hole ich mir es halt mit Gewalt, wenn es nicht gibt. Bis jetzt haben wir es einmal ein paar Jahrzehnte geschafft, das nicht so zu lösen, sondern auf Verhandlungsebene zu lösen. Und wenn wir uns jetzt also bewusst werden, dass wir unglaublich viele Technologien, Köpfe, Wissen und Know-how haben in Europa und dort sehr wohl mitspielen, dann können wir da auch einmal schon im Geiste souveräner auftreten. Das bedingt gleichzeitig aber, dass wir diese Technologien, bleiben wir beim Begriff Technologien, auch in der Hand behalten und nicht, weil wir sie ignorieren, dann halt uns wegkaufen lassen, im besten Falle. Oder wenn wir jetzt in der Consumer-Branche schauen, unsere Lösungen mit der Prophet im eigenen Land, das ist oft so das Thema, nicht? Da findet jemand cool, jemand was bei uns in Österreich, in Deutschland, und dann sagt, ja, das kann ja nichts Gescheites sein, weil wir kennen das ja nicht. Also das ist ja unglaublich. Ich bemühe mich jetzt ruhig zu bleiben, weil mir regt das richtig auf, wenn das aufkommt. Weil es so eine Nestbeschmutzung ist, unglaublich. Und dann werden Produkte und Lösungen eingesetzt, die technologisch weit schlechter sind, nur weil sie halt mit einem Halo-Effekt daherkommen, dass sie in einer gewissen Region kommen, dem wir halt unterstellen, das sowieso super zu machen. Und da dürfen wir wirklich genauer hinschauen. Wir dürfen die gleichen Maßstäbe ansetzen für die eigenen, also die mit eigenen meine ich aus unserer Region, aus unserer Kulturkreis, Wirtschaftskreis kommenden Lösungen anzusetzen, wie an denen, die von außerhalb kommen, denen wir extrem viel Vorschussvertrauen geben, während wir auf die eigenen Lösungen sehr kritisch schauen. Ich habe ein Praxisbeispiel. Wir hatten die Situation, ich glaube letztes Jahr war es, wo ein nicht bei uns im Haus, aber ein KI-Anbieter bei uns in Tirol einen Hacking-Angriff erlebt hat. Und überlebt hat, wohlgemerkt, gell? Er ist ja schon oft tot gesagt worden. Und das ist quer durch alle Medien gegangen. Ich habe dann sogar über Umwege erfahren, dass sogar im Silicon Valley darüber auf der Bühne berichtet worden ist und so weiter und so fort. Ein relativ kleines Unternehmen, allerdings auch schon auf einem sehr guten, erfolgreichen Pfad. Ebenso war das ein Riesenskandal, ein Riesengerede und na, ein Wahnsinn, was da jetzt passiert ist und überhaupt ein schrecklich. Die Datenmenge, die da verloren gegangen ist, und das war übrigens, das behaupte ich jetzt aufgrund meiner externen Analyse, also ich bin da nicht involviert in dem Fall, ein Angriff von Ihnen, ein Insider-Thema. Also die Daten, die da exfiltriert worden sind, jetzt nicht zu vernachlässigen, das stimmt. Allerdings jetzt auch keine Unmengen. Im gleichen Zeitraum kommen Meldungen daher, dass von einer Fluglinie XY zig hunderttausende Passagierdaten mit Bewegungsdaten, Kreditkarteninformationen bis hin zu Wohnadresse und so weiter im Darknet verfügbar sind. Mit dem Kommentar, ach ja, das kommt ja aus dem Hack von, ich glaube, es war Salesforce oder so, von vor 2 Jahren, ja, so quasi hakend runter. Wir messen also mit zweierlei Maß. Wir messen mit zweierlei Maß. Das heißt, trifft es so einen großen internationalen, dann wird das eher so mit, kann halt passieren, abgehackt. Trifft es jemanden, den man möglicherweise erkennt, der aus der Branche ist, dann wird da ein riesen Zinnoberdruck gemacht. Also der ist in alle möglichen Zeitungen gestanden, ein bisschen zu digitalen Medien. Und damit machen wir es uns selber schwer. Ich sage jetzt bitte nochmal sicherheitshalber nicht, dass man solche Vorfälle nicht behandeln muss. Natürlich müssen wir alle daran arbeiten, dass sowas nicht vorkommt. Gleichzeitig wissen wir, es kann vorkommen. Mir ist nur wichtig, dass wir mit gleichem Maß messen. So wie wir mit sonstigen Anbietern, die etabliert sind, umgehen, dürfen wir mit denen umgehen, die gerade rauskommen sind und denen eine Chance geben, eine echte.
Liegt es deiner Meinung nach am Standort oder an der Größe des Unternehmens? Also weil du Salesforce angesprochen hast, das ist ja ein amerikanisches Unternehmen. Mhm. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, es hängt vielleicht ein bisschen mit dem Standort des Unternehmens zusammen, oder denkst du, es liegt eher an der Größe vom Unternehmen? Dass man eh bei den Großen davon ausgeht, dass irgendwann eine Panne passiert, wenn man so möchte.
Ja, die Größe mag durchaus auch mitspielen. Standort meine ich jetzt weniger, dass das jetzt eher ein grafischer Vorteil ist, sondern eher in der Gesellschaft, wo es sich bewegt. Wie gesagt, der Prophet im eigenen Land ist ja kein neuer Spruch. Nicht? Also der Prophet im eigenen Land zählt nichts. Das ist offenbar uns anheim, dass je mehr wir jemanden kennen oder etwas kennen oder ein Unternehmen kennen, desto mehr stehen wir dem kritisch gegenüber. Weil da, weiß ich, wenn es ein Betrieb im eigenen Ort ist, dann hört man halt einmal irgendwas von nicht zufriedenen Mitarbeitern. Oder man weiß, wie das Firmengebäude wirklich ausschaut. Oder man kennt vielleicht sogar die Eigentümer, was auch immer. Bei dem Startup aus dem Valley oder aus Australien, wo 3 Typen in kurze Hosen irgendwo am Strand sitzen, wissen wir das ja eh alles nicht. Und die haben vielleicht ein super Foto von irgendeinem Bürogebäude, wo sie einen Coworking Space gemietet haben. Ja? Hat da seine Berechtigung. Weißt du, was ich meine? Das ist immer die Frage der Darstellung, der Außendarstellung. Und es ist schon so, es ist jetzt nicht gerade unsere Kultur, dass wir modsmäßig gut im Marketing sind. Wir haben ja oft, wenn wir uns selber in der Nase nehmen, schon das Thema, dass man sagt, ja, wenn ich gut arbeite, dann wird sich das immer sprechen. Nicht? Und dann kommen die Leute schon. Das ist ja Irrglaube, nicht? Es ist ja in der Technologie x-mal schon vorkommen, dass sich die nicht so gute Technologie durchsetzt oder macht. Wenn ich jetzt einmal, um da gewisse, was soll ich sagen, Emotionalitäten ein bisschen wegzunehmen, ein altes Beispiel hernehme, es gab ja mal sowas wie Videokassetten, nicht? Die VHS-Kassetten. Robert, du wirst die nur aus Erzählungen kennen.
Kein Zeitzeuge.
Kein Mensch kennt, oder kein Mensch ist falsch, aber wenige werden nur die Beta-Kassetten können. Da gab es einmal einen Technologiewettstreit. Und jetzt kann man sagen, ja gut, VHS hat sich durchgesetzt. Wenn man jetzt so einen Beta-Rekorder und einen VHS-Rekorder und auch die Medien verglichen hat, und ich bin Elektronik, aber ich würde dazu sagen, also ich weiß noch, wie das Zeug innen ausschaut, dann sieht man eindeutig, dass Beta einfach der bessere, stabilere, robustere Standard ist. Hat sich nicht durchgesetzt. Weil VHS war marketingstärker, VHS hat mehr Allianzen schaffen können und hat sich so einmal durchsetzen können. Ich habe jetzt bewusst so ein sehr, sehr altes Beispiel hergenommen, um eben diverse, wie soll ich sagen, fast schon religiöse Zugehörigkeiten zu irgendeiner Produktkategorie außen vor zu lassen. Ja, das wiederholt sich immer wieder. Also das, was sich am Markt durchsetzt, muss nicht zwingend das Beste, technisch Beste am Markt sein. Und es setzt sich das um, was am bekanntesten ist, was mehr Resonanz erzeugt, was Hypes erzeugt, muss ehrlich sagen, was sich besser verkauft. Und ich habe einen US-Investor getroffen letztes Jahr, und der war das erste Mal da bei uns. Der war unglaublich begeistert. Ich habe dann erfahren, dass der im Nachgang noch Dossiers reingeschickt hat, wie toll es da ist und unglaublich. Der war immer ganz erstaunt, wenn so die Einwände kamen. Nicht? Also zu wenig Ressourcen, zu viel Regulator, bla bla. Also der war immer erstaunt, wenn das jemand gesagt hat. Das ist nicht bei Regulator, das ist ja, ob wir glauben, dass er keine hat. Nicht? Das in den USA gibt es, wo ich das letzte Mal nachgeschaut habe, 26 KI-Gesetze. 26. Wir haben eines. Über das wir uns so sehr beklagen. Im Endeffekt hat er gesagt, Leute, ihr habt es also, ihr habt ein unglaublich tolles wirtschaftliches Umfeld. Ihr habt ein öffentliches, also ein staatliches Umfeld mit Innovationsförderung, das kennen Sie drum gar nicht. Unglaubliches Know-how da, tolle Forschungs- und Bildungsökosystem, auch die duale Ausbildung und so weiter. Also wirklich ein starkes System. Nur drei Sachen. Er sieht da nur drei Sachen, die fehlen. Das erste ist ein Schritt in der Kette der Finanzierung von Startups. Das zweite ist Selbstvertrauen. Das dritte ist Storytelling. Und dann sind sie dann ins Detail gegangen, also da in dem Gespräch über eine Geschichte und dann sagt er, das ist der Kernaussage, it's true enough, es ist ausreichend wahr, darüber zu sprechen. Während wir dann überlegt haben, naja, kann man das schon so sagen und stimmt das schon, bis ist das schon hundertprozentig richtig? War seine Antwort nur, it's true enough, es ist ausreichend wahr. Also da ist ein ganz groß, wir reden jetzt nicht von Lügen, gell, und Täuschung und so weiter, bitte, ja, Achtung, bevor machen, musst du aufpassen, dass ich da noch falsch das Licht stecke. Sondern es geht darum, wenn man es zu detailliert erklären, wenn man quasi mit den Disclaimern anfangen, wenn man den Beipackzettel vorlesen, bevor wir überhaupt erzählen, was es hilft, dann ist das genau das Gegenteil von dem. It's true enough. Das Anspruch hilft gegen Kopf. Und ja, eins von 100, dem kann schlecht werden. Ich weiß es nicht, ob es so stimmt, aber ja, Beispiel mal. Und nicht, übrigens, wenn du das nimmst, wird er wahrscheinlich schlecht und vielleicht hilft es gegen Kopf. Ja. Das ist einfach eine andere Herangehensweise in der Kommunikation. Und ist ganz weit weg von Täuschung, Lüge. Ganz weit weg. Aber es ist ausreichend wahr, darüber zu sprechen, was eine Lösung, eine Technologie, ein Produkt kann. Und wir müssen darüber sprechen, sonst uns andere. Und sonst setzt sich halt der technologisch nicht so gute VHS gegen eine technologisch sehr gute Beta durch.
Ja, der Gerhard Stuck hat einmal gesagt, Ergebnis ist gleich Qualität mal Akzeptanz. Und die Akzeptanz, die ist halt das alles Entscheidende. Also akzeptiert das der Markt. Als du das angesprochen hast auch mit dem Marketing, ich habe mir auch gedacht, ja, eigentlich haben wir ein Marketingproblem in Europa. Und da ist sofort auch das Wort Mythos in den Kopf gekommen. Du hast jetzt Storytelling gesagt, ich habe sofort an ein Unternehmen denken müssen, das 2020 dann eine Milliardenpleite hingelegt hat. Und die haben ja auch eigentlich den Mythos, du kennst wahrscheinlich das Unternehmen, also ein deutsches Unternehmen, Zahlungsanbieter, ja, Zahlungsanbieter. Ja. Genau, weil das war ja eigentlich der Mythos damals war, grenzenloses Wachstum, mehr oder weniger. Also das war ja irgendwie so das Narrativ, was sich gut durchgezogen hat, obwohl niemand jetzt neue Wachstumszahlen verlangt hat, wurde einfach gesagt, wir wachsen trotzdem. und dann hat man das halt geglaubt, oder? Und also ist es nicht auch so, also man hat ja auch diesen Mythos von Apple, ja, da ist immer noch der Gründergeist und Design is everything und dann gibt es auch noch viele andere Mythen rund um Tesla und die machen das halt gut und die tragen halt das Narrativ weiter. Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, was ist die Story von SAP? Wüsste jetzt nicht, aber es ist wahrscheinlich eines der größten Digitalunternehmen in Europa, nehme ich jetzt an. Einfach mal so, oder?
Ja, bist schon gut dabei, ja. Ja, wie gesagt, also wir sind da jetzt in einem sehr interessanten Thema, das sehr psychologisch natürlich auch wirkt. Hier und da kommt man vor, am Anfang sind wir über vorsichtig, wie als Kultur, geprägte Kultur. Wenn jemand dick genug auftraut, dass es fast schon immer zum Glauben ist, dann bricht es irgendwann. Ich ziehe immer wieder Parallelen zwischen dem aktuellen KI-Hype und der Dotcom-Blase damals. Bin mir sehr sicher, dass ähnlich wie damals die Technologie bleiben wird. Wir allerdings auf Kapitalseite nur echt eine große Überraschung erleben werden oder eine große Blase erleben werden, weil eben da sehr viel auf Sand gebaut ist oder sehr viel auf Mythen gebaut ist und die sich gegenseitig befeuern, also ein paar große Player, die dann so gefeiert werden. Und da gibt es ein paar Anzeichen dafür, kann man schon gegebenenfalls später noch sprechen. Und da werden Dinge hoch, zuerst durchaus auch kritisch gesehen, und irgendwann bricht es dann und dann wird man unkritisch, man nimmt es an. Also dieser Halo-Effekt, den ich ja schon genannt habe, also das, was dieses, die Ausstrahlung überstrahlt dann alles andere. Gibt es dann zwar ein paar Kritiker, aber ja. Und das war damals bei der Dotcom-Blase auch. Ich war ab 98, habe ich meinen Gewerbeschein geholt, beim Systemhaus und war da auf Besuch bei einem Kollegen, der hat ein Ladenlokal gehabt. Und da steht da so ein Aufsteller und da steht da, ja, jetzt Internet registrieren. Also wir reden von 98, 99, wo man noch wirklich viel Geld dafür zahlt hat, dass man sich mit dem Modem eingewählt hat. Jetzt Internet registrieren. Internet gratis nutzen. Ja, interessant. Und jetzt, wie geht das? Erste Frage, wie geht das? Und die Antwort wurde, ja, das macht man jetzt so. Ja, macht man jetzt so, aber wer zahlt das, ne? Weil irgendwo, das kostet ja Geld. Kostet ja heute noch Geld, der Internetzugang, ne? Also damals aber noch viel mehr. Na, gratis unter PC kriegt man auch noch dazu geschenkt, nicht? Weil damals war es mit jeder einen PC daheim gehabt, hat einen PC dazu geschenkt. Und ich verstehe die Welt immer nicht. Und da habe ich mir gedacht, ich habe irgendwas mitverstanden. Vielleicht gibt es da irgendeine geheime Formel im Unternehmertum, wie man das machen kann. Bei genauer Betrachtung bin ich zum Schluss gekommen, nein, ich bin nicht der Meinung. Jedenfalls habe ich das sehr, sehr lang gehalten. Die Leute haben, es gab hysterische Vorfälle, wo Leute zum LKW gestürmt sind, von dem dann von der Ladefläche runter die PCs quasi im Menü geschmissen worden sind. Also total verrückt. Und ist gefeiert worden, börsennotiertes Unternehmen, ist in die Höhe gegangen, hat eigentlich nur Verluste geschrieben. Logisch, weiß was gar kann. Hat dann andere Unternehmen aufgekauft, durchaus auch, Bluechip ist vielleicht übertrieben, aber halt auch gestandene Softwareunternehmen aufgekauft, kreuz und quer, Handelsunternehmen und. In dieser Weile ist es gut gegangen, bis das Ganze halt nur implodiert ist. Ja, dann war die Firma weg. Die diversen Beteiligungen sind dann halt so schwer verletzt am Boden gelegen. Also ein paar haben es überlebt, nicht alle. Gerichtsverfahren sind bis vor ein paar Jahren nur gelaufen. Also ein riesen Ballerwatsch dann. Und dann heißt ja, wie hätte das sein können und wie kann das und so weiter. Mit dem Reflex, dass man dann anfängt, wieder die Regulatorik hochzuschrauben. mit dem blöden Nebeneffekt, dass man damit diverse Ambitionen berechtigte Ambitionen und fundierte Ambitionen erschwert. Also diese Anlassgesetzgebung ist für sie sehr kritisch, weil es ja eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Versagen war, weil man kann, das habe ich sich nicht nur ich mir die Frage gestellt, wie soll das bitte gehen? Kauft man das jetzt? Die Frage stelle ich mir allerdings jetzt da immer wieder, bei sehr vielen Geschäftsmodellen, die wir da draußen sehen. Und was man allerdings aus der Dotcom-Phase oder aus der Internet-Phase schon lernt, nennen darf oder ableiten darf, ist, dass das Muster ähnliches ist. Man holt sich wo auch immer über den Kapitalmarkt Geld, das wird dann verheizt, wie es so schön heißt, das heißt ja Burn Rate, nicht? um man möchte einen großen Marktanteil zu erreichen und um dann als alleiniger Gewinner hervorzugehen, während alle anderen eingehen. Im Moment machen wir das mit sehr, sehr großen Beträgen, was da jetzt gerade so abgeht und wenn es jetzt nicht so volkswirtschaftlich relevant wäre, gesamtwirtschaftlich, könnte man das amüsiert aus der Entfernung betrachten. Denke ich, wir dürfen da ein bisschen genauer hinschauen. Und um wieder zurückzukommen in meinem Metier, bevor ich da nur mal in andere Expertisen herumstochere. Was bedeutet denn das für uns alle, wenn wir Entscheidungen treffen, in welches, ob wir ein KI-Modell investieren, in welches KI-Modell wir investieren? Das bedeutet doch für uns, dass wir uns gut überlegen dürfen, ob der einfachere Weg, der schnelle Weg, der beste ist für die Zukunft. Ob es schon Sinn macht, dass wir unsere zum Teil unternehmenskritischen Prozesse mit irgendwelchen Modellen aufbauen oder Systemen aufbauen, wo wir wissen, dass das Geschäftsmodell dahinter nicht tragfähig ist. Wo wir wissen, wenn dieses Geschäftsmodell nicht tragfähig ist, dann habe ich keinen Zugriff mehr auf diesen Dienst. Es gibt ja genug Auswahl an Möglichkeiten, wie ich das, mitunter etwas unbequemer, also im Sinne von der Beschaffung, Bereitstellung, mir auch ins Haus holen kann, indem Open-Source-Modelle nutze, die sehr gut sind. Oder zumindest meine Geschäftsprozesse so aufstelle, dass sie nicht von einem einzigen Anbieter abhängig sind. Es ist einfacher, nur auf einen zu setzen, ja logisch, müssen wir nur mit einem auseinandersetzen. Ist es schneller? Ja. Ist es billiger, wenn ich jetzt ein Gratis-Modell verwende oder ein günstiges Cloud-Modell verwende? Ja. Dann dürfen wir uns dessen schon bewusst sein, wenn wir das Glück haben, dass sich das eine Modell, auf das wir gesetzt haben, durchsetzt oder bei dem Board dabei ist, die sich durchsetzen werden, Dann können wir aber schon ganz fix davon ausgehen, dass die Preise durch die Decke gehen werden. Und solche Entwicklungen gibt es ja laufend, gerade in der IT-Branche. Jetzt gerade vor, wie lange ist das her? 2 Jahre, ein dominanter Anbieter für im Infrastrukturbereich, der hat seine Preise vervielfacht, hat, nachdem er übernommen worden ist. Vervielfacht. Hat den Kauf, und deshalb viele, viele, viele Kunden verloren, hat zum Teil auch aktive Verträge gekündigt. Also Dinge, wo man sagt, das tut man einfach nicht. Ja, das ist nicht redlich. Haben die gemacht, um einfach aus weniger Kunden mehr rauszuholen. Und meine Vermutung ist, oder meine Prognose ist, dass das hier auch so passieren wird. Also man darf sich gut überlegen, auf welches Fundament, auf welches Grundstück man seine eigenen Geschäftsprozesse baut.
Also da hätte ich jetzt eine Gegenfrage noch. Das heißt ja eigentlich, dass die KI-Unternehmen, also die großen jetzt beispielsweise in Amerika, durchaus profitabel wären, wenn die Weiterentwicklung der Systeme und die ganzen Trainings, was sie ja quasi dann durchführen, um die KI weiterentwickeln zu können, wenn das nicht mehr wäre oder weniger werden würde, dann wären die bereits profitabel.
Das kann ich nicht beurteilen. Gleichzeitig stellt sich mir jetzt die Frage, kann ich das Thema Weiterentwicklung in so einer Technologie oder in so einer Branche einfach rausnehmen aus der Gleichung? Meiner Meinung nach nein. Wenn ich nämlich rausnehme, bin ich in der spätestens Jahr weg vom Fenster. Wenn ich jetzt bei mir in der Kalkulation die Energiekosten in unserer Cloud rausnehme, sogar wenn ich keine Energiekosten hätte, dann würde ich ja, könnte ich um 10%, keine Ahnung, was günstiger sein. Da kann ich mal, dann sagt man da, mir selber in den Sack lügen, ja, also mich selbst belügen. Weil es eine oder dem anderen nicht geht. Und mag sein, vielleicht ist es so, ich weiß es nicht, ich wage es zu bezweifeln, weil immer noch ganz viele auch in den Stilblüten getrieben werden, mit Bereitstellung und so weiter. Und ich weiß es ja, eben wie gesagt, wir sind selber Cloud-Provider da, also ein spezieller Cloud-Provider, lokaler Cloud-Provider. Wenn ich so höre, was so am Markt abgeht, dass zum Teil große Marktbegleiter, GPU-Ressourcen, also Grafikkarten-Ressourcen, das sind ja die so teuer sind aktuell, nicht? Also nicht nur die sind teuer, weil der extreme Preis gestiegen sind, kaum zu bekommen sind, herumstehen, Strom verbrauchen und nicht genutzt sind. Es die Anwendungsfälle dafür nicht gibt. Ja, dann ist das, habe ich so Analogien, da gibt es einen Film, der heißt The Big Short, rund um die Immobilienblase in den USA. Und der ein oder andere geneigte Sucher hat er vielleicht auch gesehen. Und erinnert sich möglicherweise an die Szene, wo er da in Florida, glaube ich, herumstolziert, oder nein, Stravanz besser gesagt, sich diese Luxusimmobilien anschaut, die da extrem hoch verschuldet gekauft worden sind, die halt verwaist sind und wo die Krokodile im Swimmingpool herumplanschen, wo er dann erkannt hat, hoppla, ja, da ist ja keine Basis da fehlt das Fundament. Und gerade was so diese Infrastrukturen angeht, auf der einen Seite stimmt schon, wir brauchen gewisse Rechenzentrumskapazitäten, auf der anderen Seite wird ein Bedarf vorbeigebaut. Und was ich also ein spannendes Indiz finde, dass die Leistungsfähigkeit oder die Größenangabe für solche Rechenzentrums in Gigawattstunden angegeben wird. Also im Stromverbrauch. Was ja etwas schräg ist. Das wäre jetzt gleich wie ein Hausverkauf und beziffert nicht die Quadratmeter, sondern wie viel Energie zum Heizen ich brauche. Also es ist schon wichtig, aber das ist ja nicht kein Qualitätskriterium im Sinne von, dass ich kaufe nicht den Energieverbrauch, sondern ich kaufe die Quadratmeter und schaue, dass ich möglichst wenig Energieverbrauch habe. Da wird herumgeflext, ja, jetzt bauen wir wieder Gigawatt-Factory und dann denke ich, das ist ja wohl gescheiter, ich stelle eine Hütte hin mit so und so viel Quadratmeter und brauche möglichst wenig Strom, indem ich gute Technologie rein tue, die wenig Strom braucht. Weißt du, ich meine, also es entkoppelt sich komplett die Parameter, an denen wir die Technologie messen, von der physischen, das ist Physik, gell, auch wenn das ganze Cloud ist, aber es ist Physik, viele vergessen, die digitale Cloud, und da kann man hingehen, das braucht so Platz, das ist sehr heiß, das ist dann wieder sehr kalt, das ist extrem laut und das Zeug braucht unglaublich viel Strom. Und braucht dann auch sehr teure Menschen, die das Zeug bedienen. Also das ist alles sehr, sehr physisch. Also wenn wir unsere Kennzahlen von dieser gegebenen und notwendigen Physik entkoppeln, dann hebt das ganze Thema ab. Und das sind also so Parameter, gell? Und jetzt, wir sind jetzt gerade aktuell in einer sehr, wie ich sagen, einem sehr kritischen Thema drin, wo ich sehr viel Kritik üben darf, muss. Das sind so Themen, die für mich ein schlechtes Zeichen dafür sind, dass das noch irgendwie einen Realitätsbezug hat. Eben genauso wie ich sage, ach, wir entwickeln müssen immer weiter, nein, wir hätten nicht mehr Geld verdienen. Ja, nein, hätten wir nicht, weil in Lukrum nichts eben keiner mehr Kunde wäre. Weil ich einfach weggefetscht bin. Da rechnen man sich Dinge schön und das ist so gefährlich.
Was hat dich damals bewegt oder dazu veranlasst, ins Cloud-Geschäft einzusteigen? Also welche Metriken hast du damals gesehen, dass du sagst, ich mache das jetzt? Weil wie du sagst, man braucht Platz, man braucht Kapital oder eine starke Bank.
Irgendwie kriegt's her. Das Kapital, ja. Gute Nerven und gewisse Risikoaffinität. Ja, ist gute Frage. Es ist jetzt schon lange her, wir machen das ja nicht als seit gestern, machen das jetzt, muss man nachschauen, aber sicher 15 Jahre, aber nicht länger. Unsere Überlegung war damals, damals habe ich das Wort wahrscheinlich noch nicht gekannt, aber es trifft schon ganz gut auch in den Bereich Souveränität rein. Wir kommen, klar, 98 aus der On-Prem, wie es so schön heißt, der Welt raus, also Infrastruktur beim Kunden, die wir betreuen. Und jetzt über 28 Jahre, die wir jetzt am Markt sind, hat sich natürlich das auch geändert, ja, und die Bedürfnisse geändert. Und es ist schon immer mein Bestreben gewesen, nicht Dinge anzubieten, die ich halt nur lässig finde, sondern die wirklich auch einen Sinn für unsere Kunden haben. Und ich bin im B2B-Bereich unterwegs und da geht es halt darum, um Effizienz, es geht aber auch um Souveränität, es geht ganz oft um Parameter, die jetzt unsere Kunden nicht zwingend unmittelbar am Schirm haben, weil sonst bräuchten sie uns nicht als Dienstleister. Wir sind nicht so, dass wir nur irgendwelche Maschinen hinstellen und dann die Zugänge vermieten, sondern es geht ja darum, dass wir ganze Architekturen entwerfen. Wir sind sozusagen bauausführender Architekt und dann nur Haustechniker und Betreiber. Und damals war es einfach so, dass wir erkannt haben, gut, also es gibt schon Anwendungsfälle, es war damals auch schon mehr Remote Work, die Komplexität in der Infrastruktur ist gestiegen, wo man bei einem KMU an Grenzen stößt. Klingt immer ganz lustig, wenn man sagt, der Server in der Duschwanne, so abwegig ist das nicht, also man findet sie immer wieder noch, wo in die Büros, die mal Wohnungen waren, im Badezimmer dann die Server irgendwo da drin stehen. Also auf die physische Sicherheit ist in einem professionellen Cloud-Rechenzentrum einfach viel höher. Also da gibt es ja auch eine Bandbreite, Cloud ist ja nicht gleich Cloud. Es gibt ja von Billigheimer, die irgendwo einen Container stehen haben, bis zu Rechenzentren im Berg alles dabei. Und also wir sind unterirdisch, nicht bei uns im Keller, sondern hochwasser ein Rechenzentrum. Und gleichzeitig natürlich die Public Clouds auch, also die Amazons, Microsofts, Googles und wie sie heißen, auch so ihre Vor- und Nachteile haben. Der Vorteil ist natürlich, dass sie extrem hoch skalieren können und relativ günstige Dinge anbieten, wobei das mit günstig hat sich da stark relativiert, bis hin zu dem Thema, dass man halt diverse Dinge dort schlichtweg nicht betreiben kann, weil es ist nicht möglich ist, weil man gewisse Voraussetzungen braucht, vielleicht physische Voraussetzungen hat oder auch geografische im Sinne von Latenzzeiten und so weiter. Gell? Also ich will das dann nicht zusehends technisch abgleiten. Und das haben wir halt in unserer lokalen Cloud als Möglichkeit gesehen. So am Rande waren wir ja schon sehr früh schon im Cloud-Geschäft, muss man sagen, lange bevor das so geheißen hat, weil wir ganz, ganz früh auch Webseiten betrieben haben, so als allumfassender Anbieter. Das war schon Ende der 90er Jahre. Das haben wir dann ziemlich schnell an spezialisierte Partner ausgelagert, die übrigens auch da in Innsbruck sitzen. Und ja, die machen das perfekt und wunderbar, hochprofessionell, extrem performant, zu wirklich guten Konditionen, um diesen diversen, was soll es schon sein, Argumenten vorwegzugehen. Und haben uns darauf konzentriert, dass wir geschäftliche Dienste anbieten. Ein paar eigene Dienste, die wir aktiv anbieten, also Passwort-Safe zum Beispiel, mit dem Hintergedanken dessen, dass das, wo ja aus kleiner Passwort-Safe natürlich nicht so angreifswürdig sind, wie jetzt irgendwelche große Anbieter, gleichzeitig wieder Flexibilität haben, die das so auszugestalten, dass es eben für Geschäftsanwendungen gut geeignet ist, also mit Berechtigungsvergaben im Team, Gruppenverwaltung, sehen, wer hat was aufgedeckt, Passwort, einen 2FA und so weiter. Also ein Set an Optionen und Fähigkeiten, der vor allem im geschäftlichen Umfeld braucht und dort wirklich viel Organisationsaufwand wegnimmt und viel Sicherheit bringt. Oder Backup-Repository, das bedeutet, man kann von irgendwoher auf der Welt zu uns herein Backup fahren. Das kann man sagen, gut, das kann ich irgendwohin auch machen, das stimmt. Aber nur der Hintergrund, wenn ich einen Desasterfall habe, das heißt, ich brauche eine große Datenmenge, dann habe ich, wenn ich das über das Internet Backup in das Thema, muss ich auch wieder übers Internet runterladen und da staunen dann die Leute oft und das halt dann dauert eine Woche oder so, indem ich meine Daten nicht habe. Und wir haben das Thema wieder weniger, weil wir das natürlich auch geben, was auf einen Datenträger übergeben können. Also das ist die Überlegung dahinter und genauso bei unserem InCloud Business, was im Prinzip eine Private Cloud ist, also gescherte Umgebung, hoch verfügbare redundante Infrastruktur, top abgesichert, mit Technologien und Methoden, die sich ein Einzelner de facto nicht leisten kann, kombiniert aber mit einer sehr, sehr großen Flexibilität. Das heißt, wir können Dinge hosten, die in diversen großen Clouds einfach nicht gehen. Und das reicht von kaufmännischen Anwendungen, das geht bis hin, wir haben jetzt gerade Gespräche mit Softwareanbietern, die ihre KI-Modelle gerne jetzt nicht mehr irgendwo hosten, sondern dann doch irgendwo, wo sie mehr Einfluss haben und wo sie direktere Verwaltbarkeit haben, weil sie erkennen, was Abhängigkeit drauf ist, sind wieder bei der Souveränität. Also wenn ich damals schon das Wort digitale Souveränität gekannt hätte, dann wäre es wahrscheinlich ein Argument gewesen. Habe es damals noch nicht gekannt. Zeigt aber, und danke für diese Frage, dass es offenbar ein intrinsischer Wert ist, eine gewisse Souveränität zu leben. Was da zu einem unserer Firmenwerte, das ist Freiheit. Also das schließt sich der Kreis schon, ja. Wahnsinn, jetzt ist ja therapeutische Sitzung mit dir, Robert.
Ja, ich bin gespannt. Also 3 Fragen hätte ich noch an dich, Markus. Gehen wir weiter in der Küchenpsychologie und in der psychologischen Session. Wem vertraust du und warum? Kann ein Anbieter sein, können Medien sein, können Menschen sein.
Also die Schwierigkeitsstufe der Fragen steigert sich. Wem vertraue ich und warum? Also ich würde mal behaupten, also mein Grad des Vertrauens ist jetzt nicht immer gleich hoch. Das hängt schon von der Tagesverfassung, diversen Ereignissen ab und auch von Dingen, die mit denen ich mich beschäftige, also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wem vertraue ich? So grundsätzlich vertraue ich mal ins Leben. Das Spannende am Leben ist ja, dem ist es eigentlich wurscht, wie es jeden Einzelnen von uns geht. Das Leben geht es nur darum, dass das Leben halt weitergeht. Und das macht es jetzt eine Weile schon ganz gut. Also irgendwie wird es weitergehen. Ob mir das so gefällt, wie es weitergeht oder nicht, das ist ja wieder eine zweite Geschichte. Das ist im Leben ja ziemlich wurscht. Aber aufs Leben so, als solches kann ich vertrauen. Vertrauen habe ich in sehr viele Themen wie physikalische Gesetze und Grundlagen, die sind einfach, wie sie sind. Bin halt aus der Infrastrukturgeschichte, da wäre eher skeptisch, wenn so Luftschlösser entstehen. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund und möglicherweise, man könnte das als Misstrauen auslegen, nennt es lieber Neugier, will ja gern wissen, wie Dinge funktionieren, welche Abhängigkeiten bestehen. Besonders im KI-Bereich ist das etwas, was oft echt Detektivarbeit ist. Weil einerseits will es kaum Anbieter offenbaren, da braucht es schon wirklich auch wieder Vertrauen des Anbieters, mir gegenüber da in die Tiefe zu gehen. Andererseits, ehrlich gesagt, manche wissen es selber nicht. Das ist natürlich das nicht gerade Vertrauensbild. Ansonsten vertrauen tue ich in einem extrem hohen Grad meiner Familie. Weil ja, möglicherweise ist es einfach so ein biologisches Urvertrauen, das da ist. Heißt das, dass die immer alles richtig macht? Natürlich nicht, mache ich auch nicht. Was zur Frage führen könnte, ob ich mir selber vertraue. Es gibt schon Momente, da denke ich mir, Mensch, das Kind, was hast du denn dabei gedacht? Natürlich, also das gibt schon. Um dann wieder den Bogen zum Selbstvertrauen zu ziehen. Das Selbstvertrauen, das wir alle dringend brauchen, Selbstvertrauen in uns persönlich, als auch in das eigene Unternehmen, die eigene Gesellschaft und die eigene Wirtschaft, schon auch wichtig ist. Und das muss man aufpassen zwischen gesundem Selbstvertrauen und Naivität. Nicht? Weil Naivität sind wir wieder bei diesem genannten Zahlungsanbieter, der international kriegsanhängig ist und Geheimdienst, Kreise zieht und so weiter. Nicht? Ist natürlich immer dann lässig, wenn im Nachhinein alle gescheit sein, was man das erkennen hätte müssen. Das finde ich immer total super. Ich habe es immer schon gewusst, ich habe es immer schon gesagt, ja, ihr tappt mich hier und da selber, dass ich das sage, nur allerdings habe ich dann meistens am Beweis, dass ich es schon so gesagt habe. Und also ein gesundes Selbstvertrauen entscheidet sich stark von dieser Naivität oder diesem blinden Vertrauen. Und dem vertraue ich noch. Also grundsätzlich vertraue ich darin, dass unsere Gesellschaft und man möge sie festhalten, im Endeffekt im Großen und Ganzen auch unsere politischen und wirtschaftlichen Entscheider einen Weg finden werden, wie wir aus diesen sehr anstrengenden Zeiten, nennen wir es mal so, wieder rauskommen. Ob mir da jetzt alles gefallen wird, glaube ich nicht, sicher nicht. Gleichzeitig bin ich eben optimistisch und zuversichtlich, dass auch meine Kinder mal ein gutes Leben haben werden, dass sie ihr Leben gestalten werden können. Und gleichzeitig bin ich aufmerksam, dass das in die Richtung geht, wo genau das nicht mehr möglich ist.
Bleiben wir mal bei der Worthülse, Naivität und Selbstvertrauen. Du hast ja nie eigentlich irgendwo gearbeitet. Also du bist ja einfach so in die Selbstständigkeit, Selbstständigkeit gestartet, ja, um den Bogen wieder zum Jahr 1998 zu schließen, wo ich gerade mal 2 Jahre alt war. Ich will da jetzt nicht zu nahe treten, Markus. Was mich jetzt eher interessieren würde, ja, also du hast jetzt nie in irgendeinem anderen Unternehmen gearbeitet, außer deinem eigenen. Die Frage, was mich so interessiert bei dir, was würdest du denn stattdessen tun? Also angenommen, du hättest jetzt die Möglichkeit, einen anderen Beruf auszuüben, komplett was anderes in einem Unternehmen, was dir gefällt. Was würdest du tun? Wärst du dann Gärtner? Würdest du dann Quadratmeter verwalten? Ja, Immobilienverwalter von Rechenzentren, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, mit Excel-Tabellen, ja. Was wär's dann, Markus?
Ja. Ja, ich muss gerade ausrichten, also ich habe nicht nur nie wo irgendwo gearbeitet, also ich habe in während der Hotelzeit.
Aber du hast gearbeitet, also jetzt in der ganzen Zeit von der Selbstständigkeit hast du aber gearbeitet, das muss man. Also du bist nicht nur im Büro gesessen und hast nichts gemacht. Also.
Ja, also das würde ich jetzt mental und physisch nicht aushalten, der dafür geeignet ist, dass er nichts tut. Ich muss mir eher dazu zwingen, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwas nachdenke. Nein, aber also auch in den Ferien schon als Kind, da habe ich damals beim Papa mitgeholfen. Also inzwischen kann man es ja sagen, hätte damals ja nicht sein dürfen, altersmäßig. Und dann, wie es halt möglich war, habe ich immer die Ferien durchgearbeitet und auch in meiner Anfangszeit habe ich am Anfang noch eine reguläre Tätigkeit gehabt. Allerdings, wie gesagt, das war nie, ich glaube, das ist nicht im Möglichkeitsspektrum gesehen. Seit Kind auf wollte ich selbstständig werden, wobei sich der Tätigkeitsbereich doch auch geändert hat. Wie es halt ist, so Kinder, ne, die haben so doch immer wieder mal andere Berufswünsche. Und einer meiner ersten Berufswünsche war ja Tierarzt. Ich bin immer gern mit Tieren umgegangen und ich wertschätze, ja, kann nicht frei draus sagen, also jedes Lebewesen. Irgendwann habe ich dann festgestellt, erstens, der Weg dorthin ist ziemlich zach und Latein muss ich auch noch lernen und ich hätte noch länger ins Gymnasium gehen müssen und dachte, nein, das haben wir uns haut und abgesehen davon habe ich dann erkannt, so die Arzt ist eine Tiere streicheln nicht, also naja, also diese Verklärung ist dann immer mal einer Realitätswahrnehmung gewichen und dann hat sich halt so peu à peu. Und auch diese Tierarzttätigkeit, um das nochmal abzurunden, wäre auch in eine Selbstständigkeit gemündet. Also ich wollte da selbstständig ein Tierkrankenhaus betreiben und solche Geschichten. Und dann so peu à peu hat sich das dann Richtung Elektronik, also zuerst Elektrotechnik entwickelt, daraus dann die Elektronik. Und mein Gott, das waren die 90er, nicht? Also Elektronik, da ist der Weg zum Computer nicht mehr so weit, da hat man wirklich immer herumgelötet. Da auch noch einige solche handangepassten Bachstücke im Archiv von dem Museum. Und dort hat sich das entwickelt. Und wenn du es gefragt hast, was würde ich denn machen, wenn es nicht unternehmerisch tätig wäre oder nicht in der IT wäre, ist es aus der jetzigen Sicht natürlich gefärbt. Also, da habe ich damals jetzt der großen, wie soll ich sagen, eine Option, eine andere gehabt hätte. Ja, das hat sich so ergeben, das war jetzt stringent. Aber wenn wir so zusammenfassen, was schon wichtig ist, Dinge, die einen Hebel haben, die Produktivität steigern können, die Effektivität steigern können, die Qualität steigern können, das gefällt mir schon sehr. Also wenn ich mit Kunden zusammensitze und es gelingt, dass wir deren Arbeitsalltag leichter machen oder deren Durchsatz verbessern, das taugt mir einfach so Optimierungen. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mal für eine Weile schon, es kann einmal entspannend sein, aber so jeden Tag das Gleiche tun, kann ja einmal entlastend sein. Über eine längere Zeit hinweg, glaube ich, das immer schwer. Was mich auch extrem fasziniert ist, also dieser ganze Investmentbereich finde ich extrem spannend. Wirklich extrem spannend. Jetzt gar nicht, wie man vielleicht vornehmlich meinen könnte, des großen Geldes wegen, das man natürlich dafür braucht, um dort tätig sein zu können, muss man sagen, sondern einfach, weil es extrem abwechslungsreich ist, weil man mit extrem spannenden Menschen zu tun hat, die auch wirklich, wirklich tolle Ideen haben oder Dinge schaffen, die andere für nicht Möglichkeiten haben. Ich mag da ein Beispiel sagen, ich habe letztes Jahr kennenlernen dürfen von Kuhant, den Michael Förtsch, und der Michael Förtsch, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, den habe ich nämlich dann in meinem Podcast in einem Interview gehabt und den möchte ich dann gerne noch irgendwo in die Shownotes packen, weil das wirklich eine tolle Geschichte ist. Den habe ich kennengelernt und dem ist was gelungen, was zu der Zeit, wo ich in die Schule gegangen bin, und das ist jetzt schon ein bisschen her, wie du es ja schon mitgeteilt hast, also das ist über 30 Jahre her, damals hieß, jetzt kommen bald die Computer, die mit Licht rechnen. Zu der Zeit, ich bin damals eben in der elektronischen Ausbildung gewesen, und dann haben wir gedacht, um Gottes Willen, was tun wir denn da? In Elektronik hast du ja keinen Strom drin. Zick, will aber. Ja, ich bin auch nicht gefeit vor solchen Gedanken, vor solchen protektionistischen. Der Kollege, ich weiß sogar da, wo wir gestanden sind, es war ein Kettag, mitten in der Nacht haben wir da geredet, hat gesagt, in der Schule mal halt um. Hab ihm recht gegeben. Ja, und jedenfalls, ein bisschen über 30 Jahre später steht da jemand da und dem ist es gelungen, das umzusetzen. Also diese, jetzt haben wir bald Computer, die mit Licht rechnen, bis zu jetzt sind sie da, hat 30 Jahre gedauert. Und mit dem Menschen, also wenn man es ist selten genug, aber wenn wir ein bisschen Zeit haben zu ratschen, nachher können wir immer eine gewisse Euphorie hinein. Es ist einfach toll, sich mit ihm zu unterhalten, weil er ganz anders denkt, weil er ganz andere Herangehensweisen hat und auch ein unglaubliches Team um sich hat. Und ich schwer hoffe, dass er mit seinem Produkt, das es ja wirklich schon gibt, erfolgreich sein wird. Und sich damit auseinanderzusetzen und gleichzeitig dann auch wieder mit der Reaktion der Leute, weil oft, wenn ich das erzähle, dann höre ich, warum weiß ich denn davon nichts, warum liest man davon nichts, warum höre ich denn davon nichts? Ja, ich sag's ja gerade, ne? Also man erwartet sich dann schon, dass da irgendwo so eine wirklich bahnbrechende Technologie auf den Markt kommt, die übrigens auch in Europa produziert wird, und die alles geht, sehr gut sogar, dass die dann sofort den Übernachterfolg feiert. Bei ganz vielen Dingen, und das finde ich immer so spaßig, wenn du in den Medien hast, Übernachterfolg von, ob es jetzt im Künstlerbereich ist oder im wirtschaftlichen Bereich, das sind oft lange Nächte. Die Nächte dauern oft Jahre, manchmal Jahrzehnte, bis der Künstler oder dieses Unternehmen, diese Technologie so weit sind, dass wir es als Erfolg wahrnehmen. Und bis dahin, weil ich weiß, ist das auch ein Filter, muss sich der Mensch bzw. die Technologie oder das Unternehmen durchsetzen, bewähren in einem Netz aus Widerspruch, also Gegenrede, Abwertung, Kritik, Skepsis. Wahrscheinlich braucht es den Filter, um genau eben sowas, wie wir zuerst schon gesagt haben, mit diesem spektakulären Betrugsfall, nicht alter werden zu lassen. Gleichzeitig, wenn wir da die Maschen zu eng spannen und vergessen, dass hinter dem dieser ganzen Kritik, die oft sehr, wie soll ich sagen, wenig empathisch rumkommt, Menschen stehen, Menschen mit Ambitionen, Menschen mit Einsatz, die auch unsere Aufmerksamkeit und unsere Wertschätzung verdienen. Und so eine sehr philosophische Antwort auf deine Frage, was hier schon steht, also ich denke, ich könnte mich sehr gut dort zurechtfinden in dem Bereich. Ich habe nur das kleine Thema, dass man ein gewisses Kapital braucht, um dort Menschen zu kennen. Schauen wir, wohin das zieht.
Die letzte Frage, Markus. Was möchtest du noch sagen?
Ja, bevor es untergeht, wenn ich wieder irgendwie abschweife, sag ich mal danke, Robert, dass du mich nochmal eingeladen hast zu deinem Podcast. Little Talks, so ein sehr unscheinbarer Titel, gell? Kleine Gespräche. Wenn ich mir das allerdings so anhöre, was du mit den Menschen sprichst, so kleinsinnige Gespräche, nicht? Ja, das sind sehr herausfordernde Fragen mitunter, die zu spannenden Antworten führen. Und da du hast gesagt, das war 2019, als das letzte Mal da war. Vielen Dank dafür, dass du mir jetzt nach 7 Jahren, glaube ich, oder? 7 Jahren und ein paar 100 Folgen da mal reingeholt hast. Und was will ich eigentlich noch sagen? Ich würde mich freuen, wenn bei dem einen oder anderen Zuhörenden hängen bleibt, dass es absolut Sinn macht, sich halt mit dem zu beschäftigen, was es in unserer Region sich tut, in der Technologie, aber auch in anderen Bereichen. Ich rede natürlich viel über Digitalisierung, wo natürlich das ganze KI-Thema mit dazu gehört, aber auch Quantencomputing dazu gehört und so weiter und so fort. Infrastruktur, Software, alles dazu gehört. Dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und durchaus auch offen zu sein und zu schauen, was sich schon schon tut in anderen Bereichen, wie viel Innovation da ist, wie viel Prosperität da ist. Und aus dem heraus und gleichzeitig das bedingend kann ich nur den Appell rausschicken, dass wir wieder uns mehr in Zuversicht üben, aus dem Hadern mehr herauskommen, auch aus dem Klein-Klein herauskommen, zum Teil aus dem Neid herauskommen, nicht, ich will mehr, also nehme ich jemand anderen weg. Das ist nicht der wahre Wachstumsgedanke. Wachstum ist, wenn wir alle wachsen. Nicht, indem ich was anderes wegnehme oder der andere steckt den Kopf zwei drauf, dann kriegt die rüber ab, sondern sich an denen, die jetzt die Kraft haben zu wachsen, hochzuziehen, sich mitreißen zu lassen, sodass wir gemeinsam vorankommen, indem wir gemeinsam stärker werden, indem wir gemeinsam gesünder werden, sowohl physisch wie auch mental und auch wirtschaftlich, indem wir gemeinsam ein gutes Fundament bereiten für unsere nachfolgenden Generationen, so wie unsere Vorgängergenerationen ein sehr gutes Fundament für uns bereitet haben. Das ist Arbeit, ja. Die dürfen wir aufnehmen. Die bedarf einer gewissen Energie, einer sehr positiven Energie. Und ich bin überzeugt, wenn wir die Zeit, die Ressourcen ins Tun und ins Machen und ins Vorwärtsdenken und Vorwärtsstreben und aneinander stützen und hochziehen, investieren, die wir jetzt investieren ins, der hat etwas, was ich möchte, dann nehmen wir was weg, aber dem traue ich nicht da, nein, das darf doch nicht, das müssen wir verbieten, und ja, ich lege jetzt das, was verboten ist, nochmal genauer aus und so weiter stecken. Wenn wir das in die positiven Dinge legen, dann haben wir unglaubliche Möglichkeit und eine unglaublich tolle Zukunft vor uns. Und ich hoffe, beim einen oder anderen hat das einen kleinen Funken entfacht und ja, wir können dann irgendwann einmal, wenn ich alt und grau bin und du in deinen besten Jahren, kann man sagen, boah, das war eine coole Folge, da haben wir was bewirkt.
Ja, hoffentlich, hoffentlich. Also vielen Dank für deine Zeit. Guter Appell. Ja, also ich hoffe, dass einige Zuhörende etwas mitnehmen haben können. Ich auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Also ich bin mir sicher, weiß den Podcast weiterhin gibt. Man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Aber dass es mal zu einer dritten Aufnahme kommt.
Ja, Dankeschön. Freuen, wunderbar. Und ich habe mir gerade ertappt, wie langsam ich heute gesprochen habe. Nochmal spreche ich eh zu schnell. Du hast mich sehr zum Nachdenken gebracht. Danke, Robert.
Ja, danke dir für die reflektierten Antworten. Danke, danke.